Hallo, das ist ja wieder eine neue Ausgabe von Deutschland Lokal im Juli 2026. Der Juni, der hat ja schon ganz schön Gas gegeben. Ich hoffe, dass es ein schöner Sommer wird. Schöne Themen haben wir in jedem Fall zusammengetragen. Wir waren auf der ILA 2026. ILA heißt, dass die internationale Luftfahrtausstellung immer unglaublich viele interessante Themen bietet. Für uns war das Interessanteste die Schalte, die Live-Schalte zur ISS. Da lässt sich viel erfahren, aber alle anderen Themen auch wirklich beeindruckend. Viel Spaß.
Frau Wolters, herzlich willkommen bei uns im Fernsehstudio hier auf der ILA. Ich fange mal ganz sachlich an. Diesen Juni würde ich gern April nennen.
Ja, das Wetter ist natürlich nicht ganz so sommerlich. Wir hatten natürlich immer mal wieder den ein oder anderen Schauer, aber es hat der Laune keinen Abbruch getan.
Also nee, kann man nicht sagen. Die Leute sind dabei. Ja, sind richtig voll dabei. Und man sieht das große Interesse. Es sind tatsächlich wieder rund 100.000 Leute hier. Ausverkauft, alle freuen sich. Stimmung ist gut. Und die Produkte, die ausgestellt werden, also die Technik, die ausgestellt wird, die ist schon sehr, sehr interessant.
Absolut. Wir hatten natürlich in diesem Jahr wieder drei Segmente, Aviation, Space und Defense. Ich fange mal an mit der zivilen Luftfahrt. Klar, Publikumsliebling ist natürlich immer A380. Die Schlangen waren lang, um da reinzukommen, aber natürlich auch Airbus Beluga. Die kennen wir schon, aber wir haben natürlich auch neue Technologien, die wir präsentieren, gerade im Bereich klimafreundliche Antriebe, Elektroflieger, Wasserstoff. Also das war natürlich auch inhaltlich sehr, sehr interessant.
Wir wollen emissionsfreies Fliegen ermöglichen. Und das ist unserer Meinung nach technologisch nur mit Flüssigwasserstoff und Brennstoffzellen möglich.
Aber da geht's schon los. Wasserstoff sollte grüner Wasserstoff sein.
Genau, wobei ich würde das tatsächlich noch ein bisschen unterscheiden. Es wird immer Länder geben, bei denen eine Beimischung zum Beispiel passieren könnte. Das ist eine Kombination aus grauem und grünem Wasserstoff, je nach Verfügbarkeit. Das ist das Schöne an dem Wasserstoff, dass man eben unterschiedliche Produktionspfade hat. Und idealerweise wollen wir das natürlich 100% grün haben. Und das ist dann auch natürlich irgendwann möglich.
Aber da haben Sie sich jetzt, auf den Weg gemacht, das zu entwickeln.
Wir entwickeln das Antriebssystem und das Treibstoffsystem. Ja, und das bieten wir dann eben auch an, so dass unsere Kunden dann, die Airframer, mit einem solchen Antriebssystem emissionsfrei fliegen können.
Wie weit sind Sie?
Wir testen heute das Gesamtsystem. Das, was wir hier sehen, ist jetzt ein 2-Megawatt-System. Wir testen im Moment, ich sage jetzt mal ein Drittel davon, also 600, 800 kW-Systeme. Das testen wir bei uns bei der MTU und verstehen alles jetzt von diesem System, von der Regelung, all das, was an diesen Flugfähigkeitsanforderungen notwendig ist, Zulassungsanforderungen, das erproben wir im Moment.
Ein Bereich ist natürlich auch bei uns Verteidigung. Da war ein großer Schwerpunkt in diesem Jahr das Thema Drohne. Ganz neu war ja auch unser Drone Pavilion. Da konnte man ja sozusagen auch mal selber ausprobieren, wie das ist, eine Drohne zu steuern. Ja, und natürlich ein besonderes Highlight, unser Space Pavilion. Da drehte sich alles um die Faszination der Raumfahrt.
Wir hatten sogar eine Live-Schalte hoch zur ISS. Das war für uns sehr spannend.
Station, this is Houston. Are you ready for the event?
Houston, this is Station. I am ready for the event.
ESA, this is Mission Control Houston. Please call Station for a voice check.
Station, this is Daniel Neutroner from ESA. How do you read?
Hallo Daniel, ich höre dich laut und deutlich. Wie hörst du mich?
Great to see you, Sophie. Loud and clear. Great to have you on the screen here. We are here at the ILA Air Show in Berlin. I'm on stage with Director General Josef Aschbacher, Thomas Reiter, who was the first ESA astronaut on a long-duration mission on the ISS, and of course your colleagues, Alex and Matthias. So, great to see you.
Schön, dich zu sehen. Du bist seit dem 14. Februar auf der Station. Das sind mehr als 4 Monate. Siehst top fit aus. Wie geht's dir?
How is it going so far?
I'm
Ich freue mich riesig zu hören, dass ihr alle hier auf der Bühne versammelt seid. Allein das Nennen eurer Namen zaubert mir ein breites Lächeln ins Gesicht. Es ist wunderbar zu wissen, dass die gesamte Gemeinschaft aus Raumfahrtingenieuren, Weltraumfans, Journalisten und all jenen, die dieses Weltraumabenteuer in Europa noch stärker zum Strahlen bringen wollen, hier vertreten ist.
In der Tat, das war ein absolutes Highlight, die Live-Schalte zur ISS. Da muss man natürlich auch gucken, dass das zeitlich genau passt. Und ja, das hat natürlich auch gerade die Besucher sehr begeistert. Wir hatten ja am Freitag unseren Talent Day, wo sehr viel junge Talente aus dem Studium oder auch noch Schülerinnen und Schüler da waren. Und aber natürlich auch das Fachpublikum, da sind wir alle begeistert.
Die jungen Leute haben sich wirklich sehr, sehr begeistert gezeigt und interessiert. Die Sache, junge Leute, für ein so spezielles Gebiet zu interessieren, ist nicht so einfach, aber das ist gelungen. Das kann man wirklich ohne Frage sagen. Also die waren dabei.
Die Nachfrage war enorm groß. Wir konnten auch da wirklich nochmal die Zahlen steigern. Wir haben ja ein spezifisches Angebot, gerade für den Branchennachwuchs, also so, dass man auch wirklich nochmal direkt mit Ausstellern bzw. im Unternehmen zusammengebracht wird, aber auch ein Pilot, der einfach mal aus seinem Berufsalltag erzählt. Also wirklich, ja, ganz viele Angebote und das kam auch wirklich bei den jungen Menschen an.
Also ILA ist einfach super aufgestellt dieses Jahr mit Talent Hub, mit fantastischen Flying Displays zu Hubschraubern. Sie sagen schon, ist viel militärisch. Wir stehen hier gerade neben einem Engineering-Produkt von Airbus Helicopters. Da gibt es kompetentere Ansprechpartner. Aber was für mich wichtig ist, wir hatten die Aero mit einem ganz tollen Hubschrauberhangar. Wir haben jetzt die ILA mit vielen Hubschrauber-Displays. Wir haben das internationale Hubschrauberforum in Bückeburg Anfang Juli. Und wir haben die AirMed in München vom 16. bis zum 18. September nochmal mit einem großen Fokus über Hubschrauberaktivitäten. Also es gibt so viele Termine dieses Jahr rund um die Hubschrauber, man kommt gar nicht fertig.
Haben Sie was Neues hier entdeckt?
Was Neues hier entdeckt? Den Racer habe ich zum ersten Mal im Flying Display gesehen. Das war wirklich fantastisch. Der steht normalerweise hier. Das ist ja dann so halb Hubschrauber, halb Flugzeug. Der kann bis zu 400 Stundenkilometer gehen. Und da musste ich auch mein eigenes Handy sofort zücken. Und habe einer meiner guten Freundinnen, die da mit im Engineering dabei war, der Katrin Mayer von sofort geschickt, gesagt, begeisternd.
Ich sag mal, so eine Luftfahrtschau, nenne ich die jetzt einfach mal, die wirkt ja über das Territorium hinaus, also mindestens deutschlandweit, wahrscheinlich auch international. Sie als Pressesprecherin, von wo kamen die Anfragen überall?
Also wir sind sehr international. Wir hatten Delegationen aus 60 Nationen. Also ich habe hier gesehen aus Peru, aus Japan. Das war so das Weiteste, was ich hier auf dem Gelände gesehen habe. Also wirklich von überall her. Klar, großer Schwerpunkt natürlich auch Europa. Aber das ist natürlich einfach toll, dass einfach die Luft- und Raumfahrt die verbindet weltweit. Und wie wir gesehen haben, bis ins All mit der Live-Schalte zur ISS.
Und besonders stolz ist dann auch der MP und auch der Regierende. Und zwar auf das, was hier produziert wird. Das ist doch eine ganze Menge, was in der Umgebung in Brandenburg und Berlin passiert.
Genau, wir nennen es ja immer die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Das ist wirklich spannend, was hier produziert wird, gerade rund um Berlin. Großer Schwerpunkt natürlich auch in der Raumfahrt. Da sind ganz spezialisierte Hersteller, die wirklich tolle Sachen machen. Das hat man immer so als normaler Bürger wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. Aber natürlich auch mit größeren Unternehmen in Brandenburg. Das ist schon ja ein starker Industriezweig hier in der Region und deswegen sind wir der Meinung, Berlin ist einfach der ideale Standort für eine Veranstaltung wie die ILA.
Wie groß ist eigentlich das Gelände bei Ihnen?
Also wie gesagt, wir haben 200.000 Leute, die bei uns arbeiten, aus mittlerweile über 60 Nationen. Sehr, sehr viele neue Gebäude, Großtriebwerk, Teststände, unsere Produktionslinien. Also wir haben einiges zu bieten, was dort im Brandenburger Sand steht mittlerweile. Wir haben über 6 Milliarden investiert, seit wir 1993 eröffnet haben.
Also ein Riesenareal, auf dem noch einiges entwickelt und entstehen wird.
Das ist definitiv unser Plan. Es ist ein großes Areal, wir haben fähige Leute und wir haben noch einiges vor.
Und dann haben sich alle bei Ihnen bedankt und auch alle nach vorne geschaut, nämlich haben gesagt, das bleibt, das wird es geben, auch in 2 Jahren, auch in 20 Jahren noch. So habe ich es jedenfalls gehört.
Ja, die ILA ist gesetzt für die nächste Veranstaltung in 2 Jahren. Ist sozusagen, sind wir fast jetzt schon wieder in der Vorbereitung. Also wir bringen jetzt die ILA zu Ende und dann geht es immer schon wieder gleich in die Vorbereitung für die nächste Veranstaltung.
Ich drücke die Daumen, danke und habe mich sehr gefreut, dass Sie wieder vorbeigeschaut haben.
Vielen Dank Ihnen.
Tja, beim nächsten Thema. Da gibt es wohl keinen besseren Spezialisten als mich. Es geht um ungepuderte Perücken. Nein, im Ernst. Lassen Sie sich einladen zur zweiten Barocknacht in das Schloss der Residenzstadt Altenburg.
Madame et Monsieur, ich lade Sie herzlich ein. Folgen Sie mir in das 18. Jahrhundert, in die Residenzstadt Altenburg mit ihrem wunderschönen Schloss. Doch dazu ist es notwendig, bei der Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg, Luise Dorothee, eine Audienz zu erbitten.
Nun, mein lieber Baron von Künzel, es ist mir immer eine Ehre, in meine Sommerresidenz zurückzukehren. Schaut, unsere Orangerie, unser Teehaus. Selbst mein Gemahl, Friedrich III. Von Sachsen-Gotha-Altenburg.
So in etwa könnte es geklungen haben, als im 18. Jahrhundert eine Einladung zu einem barocken Fest ausgesprochen wurde. Zur zweiten Barocknacht in Altenburg am 19. September wird man diesen Ton öfter hören können, denn dann machen das Teehaus und die Orangerie eine Reise zurück in die Zeit von gepuderten Perücken und modischer Ausgelassenheit. Wer aktiv mit eigenem Gewande dabei sein möchte, der hat natürlich auch die Möglichkeit.
Als Besucher sicherlich als Zaungast mal schauen, was da passiert, ist natürlich kein Problem oder kein Thema. Wer Lust hat, einfach mal in diese Zeit einzutauchen, kann gerne daran teilnehmen, Kleid, eine Robe ausleihen und natürlich ein Ticket kaufen, um einfach mal diesen Flair zu erleben. Ne? Also wenn Sie Lust haben, Robe ausleihen, bestimmt am Theater und mal dabei sein, kein Problem.
Apropos Kleidung, natürlich sollte man die Herzogin nicht versuchen, im Kleidungsstil zu übertrumpfen. Daher hier einige Hinweise zum Standard, unter welchem man bleiben sollte.
Ja, das ist eine Robe de Cœur. Kann man sagen, die Hofrobe des 18. Jahrhunderts. Und natürlich gab es auch damals schon Kleidung, die ein Graf tragen durfte. Und wir als Herzogin hatten diese Hofrobe. Typisch sind natürlich diese Ärmel aus Spitze. Und sie musste natürlich diesen Prunk, die Pracht darstellen und zeigen. Denn ja, wir waren ja Residenzstadt. Wir waren eine Herzogsstadt. Und ein Herzog konnte natürlich auch seinen Prunk, seine Macht mit anhand der Roben, der Kleidung darstellen. Ja, und so erlebt man mich natürlich auch in der Rolle der Herzogin Luise Dorothea von Sachsen, Gotha und Altenburg.
Aber keine Sorge, da die historische Korrektheit bei einem solchen Kostüm nur mit größerem finanziellen Einsatz möglich ist, werden auch einfachere barocke Kostüme akzeptiert.
Natürlich gibt es auch in unserer, ja wie in jeder Szene, gibt es welche, die das sehr ernst nehmen, die wirklich sich in der Rolle wohlfühlen, die man darstellt. Und wenn man dann so authentisch sein möchte wie möglich, das vergisst man nicht, da möchte man immer weitermachen. Aber wie auch, fängt jeder mal klein an. Und warum nicht? Man kann sich ruhig mal eine Robe ausleihen, einfach mal in die Szene eintauchen, in das 18. Jahrhundert und vielleicht bleibt man für immer dabei.
Einen passenden Start in das Barockfest gibt es hingegen schon am Abend des 18. September.
Also die Klänge des Barock, ein wunderschönes Konzert und die Schlosskirche in unserem Altenburg ist einfach einmalig. Und es gab ja schon im vorigen Jahr schon einen kleinen Barockball, wo wir insgesamt 75 Darsteller waren, wirklich auch welche aus Altenburg waren dabei, die sich einfach mal anziehen wollten und wollten es mal erleben. Und unsere Gäste, selbst aus dem Ausland, fanden unsere Schlosskirche in Altenburg so unsagbar schön, dass sie wirklich den Wunsch hegten, mal ein Konzert hier zu erleben. Und ja, wir machen es möglich und jeder Altenburger kann gern dabei sein und auch einen richtigen festlichen Einzug unserer Barockfreunde und natürlich von mir, der Herzogin, mit unserem Hofstaat einmal erleben.
Und so hat man die Möglichkeit, und wenn nur als Zaungast, Schloss, Teehaus und Orangerie in Altenburg so zu erleben wie im 18. Jahrhundert üblich. Wenn man dann dabei den Unterhaltungen lauscht, so dürfte dies eine Entschleunigung in Zeiten von Abkürzungen in Handy-Messengern sein.
Der zweite von Sachsen, Gotha und Altenburg. Da diese wunderschöne Orangerie und dieses Teehaus hat erbauen lassen. Welch wunderschöne Feste fanden schon damals hier in unserer Residenzstadt Altenburg statt.
In Oberhausen hat man umgebaut, 10 Monate lang, das Cinestar. Wenn es dann in diesem Sommer wieder heiß wird, so richtig, wie wir es gerade hatten, dann sollte man sich daran erinnern, an das Cinestar in Oberhausen.
Bumblebee und Iron Man auf dem roten Teppich. Doch nicht nur Superhelden posieren für die Kameras in Oberhausen. Auch die Mülheimer Ikone Helge Schneider. Der Musiker, Komiker und Schriftsteller weiß ganz genau, wie sich das Kinoerlebnis von der Wohnzimmercouch unterscheidet.
Naja, allein der Gang dahin, ne, dann kauft man sich vielleicht ein Eis oder Popcorn, setzt man sich in den Kinosaal, sucht sich einen schönen Platz aus, wenn es möglich ist. Und dann sind da auch noch andere Leute und die Reaktionen der anderen Menschen, die erfährt man dann auch hautnah. Man ist nicht alleine, man guckt praktisch zusammen so einen Film. Ja, und dann ist natürlich eine große Leinwand. Man kann, wenn man jetzt ganz vorne sitzt, ist manchmal ein bisschen anstrengend, da muss man vielleicht so hoch gucken. Aber auch das gehört alles dazu.
Für viele Filmschaffende bleibt das Kino auch heute ein besonderer Ort. Trotz Streamingdiensten und immer größerer Heimkinos sehen sie einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Filmabend zu Hause und dem Besuch im Kinosaal. Was macht für die das Kinoerlebnis aus?
Also ein Kinobesuch ist immer ein Erlebnis. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis auch mit vielen anderen Leuten, wenn mehrere ins Kino gehen. Manchmal gibt es Filme, da gehen vielleicht nicht so viel rein, ist trotzdem interessant.
Sich andere Klamotten als eine Jogginghose anzuziehen, nicht nur auf der Couch zu liegen, mal rauszugehen und einen schönen Abend zu haben.
Ja, zu Hause ist man abgelenkt. Im Kino hat man sich entschieden, wenn man ins Kino geht, dass man einen Film sehen möchte und nicht einfach irgendwo durchsetzt, sondern man geht ganz bewusst wohin, kauft sich ein Popcorn oder was anderes und ein Bier dazu und will diesen Film unbedingt sehen.
Im Kino ist mein ganzes Sichtfeld. Die Leinwand. Ich bin mittendrin. Ich schaue von links nach rechts. Ich muss den Kopf schwenken. Ich entdecke so viele andere Sachen. Ich habe nichts drumherum, was mich ablenkt. Ich habe Dolby Stereo Surround. Ich bin tonlich mittendrin.
Der Ort, an dem an diesem Abend über die Zukunft des Kinos gesprochen wird, hat selbst gerade einen Blick in die Zukunft gewagt. Das Cinestar Oberhausen feiert nach rund 10 Monaten Umbau seine Wiedereröffnung. Rund 16 Millionen Euro wurden investiert, um das Kino technisch und konzeptionell neu aufzustellen. Entstanden sind 9 modernisierte Säle mit neuer Laserprojektion, modernen Soundsystemen, einem IMAX-Kino und 2 Boutique-Sälen. Denn Komfort spielt dabei eine große Rolle.
Ja, Komfort ist immer wichtiger, ne? Also wir merken das oder haben das auch in den letzten Jahren gemerkt, dass die Gäste immer mehr danach gefragt haben. Auch haben sie Recliner? Oder haben Sie ein besonderes Tonsystem? Das hatten wir einfach nicht. Wir hatten ein Standardkino bis vor 10 Monaten. Wir hatten diese klassischen Klappsitze, die damals eingebaut wurden. Die hatten nicht mal ganze 50 cm Breite hier in diesem Fall tatsächlich. Wir sind jetzt auf mindestens 68 bei den Standardsitzen. Die Recliner sind in Teilen noch breiter, genauso wie die Private Suiten einfach viel, viel breiter sind. Das ist ein Mega-Komfort, das ist alles ganz neu. Wir haben diesen Marketplace hier installiert und jetzt haben wir eben ein hochmodernes, ganz tolles Kino.
Hinter dem Umbau steckt jedoch mehr als nur ein neues Erscheinungsbild. Die Kinobranche steht seit Jahren unter Druck. Streamingdienste und leistungsfähige Heimkinos haben die Erwartungen der Zuschauer verändert. Kinos müssen deshalb heute mehr bieten als einen Film auf der großen Leinwand.
Wir positionieren das Kino komplett anders, weil was wir hier verkaufen, ist im Prinzip ein Event. Man geht raus, man geht in ein Kino, man kauft seine Concession, so wie ich es gerade beschrieben habe, und genießt das Kinoerlebnis mit anderen. Es ist nicht das reine Konsumieren von Content, sondern wir verkaufen das Erlebnis mit. Und das bekommt man zu Hause mit einem Streaming nicht hin. Wir haben sicherlich hier Europas modernstes Kino jetzt gerade erschaffen. Und wir setzen uns immer wieder mit Innovationen auseinander, weil sich natürlich auch die Erwartungshaltung unserer Kunden verändert.
Neben klassischen Filmvorführungen setzt das Cinestar auch auf alternativen Content wie Konzerte. Auch der neue Marketplace und die neu gestalteten Aufenthaltsbereiche sollen dazu beitragen, dass der Kinobesuch bereits vor dem Film beginnt. Das modernisierte Kino steht damit beispielhaft für einen Wandel, der die gesamte Branche erfasst hat. Nicht der Film allein soll die Menschen ins Kino locken, sondern ein Abend, den man zu Hause so nicht erleben kann. Auch ein Helge Schneider nicht.
Ja, dann haben wir wieder Verbraucherhinweise und sehen uns gleich danach wieder.
Musik.
In order to think the importance and relevance of knowledge,
begrüße ich unseren ersten Vortragenden, Professor Dr.
Willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Zwischen den abenteuerlichen Felsen der Sächsischen Schweiz und der malerischen Elbe liegt genau in der Mitte die Toskana Therme Bad Schandau. Hier vergessen Sie beim Baden die Zeit und finden Ihre Mitte. Toskana Therme Bad Schandau.
Ja, ahoi Piratenfreunde!
Ah, yo!
Diesen Sommer wartet ein Abenteuer auf dich, das du nicht verpassen solltest.
Sieht aus wie ein Logbuch. Was hat das zu bedeuten?
Familie Flint, einmal Pirat, immer Pirat, nimmt dich mit auf eine Reise voller Mut, Freundschaft und Piraten-Action. Erlebe fantastische Schauspieler, explosive Spezialeffekte, rasante Stunts und echte Gänsehautmomente. Vom 19. Juni bis zum 5. September heißt es wieder Leine los für die 21. Saison im Piraten-Action-Open-Air an der Ostsee. Sichere dir jetzt dein Ticket, bevor die Saison wieder Geschichte ist.
Für immer Pirat.
Wenn man sich mit Stühlen beschäftigt, dann ist man nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, dazu braucht man etwas Lebenserfahrung. Mit dieser Lebenserfahrung kommt man dann dahinter, dass so ein Kunststoffstuhl seine eigene Geschichte hat, dass Stühle überhaupt ihre eigene Geschichte haben. Und diese eigene Geschichte aufzugreifen, war eine super Idee und das hat man getan. Und zwar in Halle im dortigen Museum.
Das ist die Formel von Polyurethan, einem duroplastischen Kunststoff, dessen Entwicklung auf das Jahr 1937 zurückgeht. Es handelt sich um einen Zwei-Komponenten-Kunststoff, der je nach seiner Zusammensetzung, nach seiner Aushärtung Eigenschaften wie Holz aufweist. Auf dieser Grafik wurde dargestellt, wie die entstehende Masse in einer Form aushärtet und zu einem Stuhl wird. Dem allseits bekannten Z-Stuhl. Entstanden sind die Aufnahmen in einer neuen Ausstellung im Stadtmuseum in Halle, in der unter der Überschrift Pure Visionen die Geschichte dieses Möbelstücks erzählt wird. Es ist eine Wanderausstellung, die zuvor auch schon in Dresden und Eisenhüttenstadt zu sehen war, aber im Stadtmuseum erweiterte man sie noch um einen regionalen Bezug zu Halle. Auch deshalb sind hier zahlreiche Kunststoffprodukte aus DDR-Zeiten zu sehen. Doch kommen wir wieder zurück auf den Z-Stuhl, der gemeinhin als eine DDR-Design-Ikone bezeichnet wird. Aber da müssen vielleicht einige Zuschauer jetzt ganz stark sein, denn nicht nur das Design kam aus dem Westen.
Genau, das Design für den Z-Stuhl stammt von Ernst Möckel, seinerzeit Absolvent der HFG Ulm. Und er hat lange Zeit sich damit beschäftigt, einen Freischwinger quasi aus Kunststoff herzustellen. Und dafür bot eben dieses verhärtende Material Polyurethan, also dieser spezifische Kunststoff, bot sich dafür an, weil er eben so beschaffen ist, dass er nicht bricht, auch in dieser Formgebung. Für die Möbeltechnologie fit gemacht quasi wurde dieser Kunststoff in der Bundesrepublik, das muss man schon sagen. Die DDR hat irgendwann quasi diese Weiterentwicklung aufgegeben, hat dann aber gesehen, dass es ein Fehler war und musste dann aber tatsächlich für sehr viele Devisen, teures Westgeld, musste dann die DDR tatsächlich die Verfahrenstechnologie, die Maschinen und die Formen für diese Möbel, in die sie eben dieses Material hineingeschäumt wird, kaufen. Und Teil dieses Kaufvertrags waren eben auch die Designs von den westdeutschen Entwerfern.
Und damit wird dieses in der Bundesrepublik auch als Känguru-Stuhl bezeichnete Sitzmöbel zu einer deutsch-deutschen Geschichte. Denn der Mann, der DDR Technologie und Design verkaufte, wollte die dann hierzulande herzustellenden Schüler auch im Westen vertreiben. Allerdings ging sein Unternehmen vorher in Konkurs. Und auch die schnellen modischen Wechsel sorgten dafür, dass Z-Stuhl, Gartenei und Tische in der alten BRD bald nicht mehr gefragt waren. Und auch die Ölkrise Anfang der 1970er sorgte dafür, dass man Kunststoffanwendungen dort überdachte. Nicht so in der DDR, da setzte man große Hoffnungen in die Materialsubstitution, denn Holz war knapp und noch war das Erdöl aus der Sowjetunion billig. Und so überschwemmten die Konsumgüterproduzenten der großen Chemiekombinate in Schwarzheide und Schwedt den DDR-Markt, bis keiner mehr die Stühle kaufen wollte.
Also die Idee war natürlich, dass man Konsumgüter sehr schnell, schön auf Masse produziert. Aber die Realität war dann, dass nicht jeder seinen schönen Holzstuhl ersetzen wollte durch einen weißen oder braunen Kunststoffstuhl. Das heißt, man hatte Probleme in dem Vertrieb und hat nicht alle an Mann oder Frau gebracht. Und man musste sich was anderes überlegen. Das heißt, das war der Grund, wieso diese Stühle in so vielen Kantinen, Schulessensräumen oder Schwimmbädern oder auch Erholungsheimen, Mokkamilch, Eisbars, also dadurch avancierten sie quasi zu so einem, also tatsächlich zu diesem Design DDR oder zu dieser DDR-Design-Ikone, weil es eben ein ganz bekanntes Möbelstück war, des Alltagslebens, könnte man sagen.
Weiter wurden auf Basis dieser Kunststofftechnologie Designer beauftragt, neue Anwendungen zu gestalten, aber die schwerfällige DDR-Planwirtschaft verhinderte die Produktion, meistens weil man sich nicht in der Lage sah, die schweren Formen herzustellen. In der Ausstellung wird diese Produktgeschichte als gesamtdeutsche Erzählung ausgebreitet, ergänzt durch Schilderungen von Zeitzeugen aus der Produktion oder zur Nutzung der Möbelstücke. Und mit Molly Sitt zeigt man auch ein Produkt, das man in Halle ausschließlich für den bundesdeutschen Markt herstellte. Werbemittel aus der Zeit, die man noch finden konnte, dokumentieren das. Aber vielleicht hat ja noch jemand in den alten Bundesländern ein solches Stück auf dem Dachboden liegen. Die staatlichen Sammlungen in Dresden würden sich freuen, so etwas noch zu bekommen. Auf Dachböden werden sicher auch noch viele der Z-Stühle aus DDR-Produktion zu finden sein, auch wenn die letzten Exemplare 1983 hergestellt wurden. Damals wurde Erdöl auch hierzulande ein knappes Gut, als die Sowjetunion auch von ihren Bruderstaaten harte Devisen für den kostbaren Rohstoff haben wollte. Neben den ausgestellten Designstücken erfährt der Besuchende natürlich auch etwas über deren Produktion, auch angepasst an kindliches Verständnis in Form einer Bildergeschichte und mit einigen interaktiven Elementen, die zum Experimentieren und Entdecken einladen. Bis zum 1. November kann man diese Ausstellung erst einmal besuchen, dann wird sie wohl nach Gera weiterziehen, denn das Interesse an solchen Geschichten ist ungebrochen, übrigens in Ost und West.
Fahrradfahren ist immer gefährlich, hat immer ein Restrisiko, aber Fahrradfahren muss man lernen und man muss die Kinder schon sehr früh heranführen an das Fahrradfahren, denn früh übt sich, wer ein Meister werden will. Wichtig ist, dass man natürlich auch gute Fahrräder dafür zur Verfügung hat. Wir haben uns umgesehen auf der Eurobike in diesem Jahr. Gunnar, alle Jahre wieder. Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen und jedes Mal sind es neue Vorzeichen. Was gibt's Neues? Los, pack aus.
Also wir sind in diesem Jahr nicht mit so einer Sprungtechnologie, wo wir sagen, alle in der Branche reden über das eine Produkt. An der einen Stelle ist es so, dass beispielsweise wir uns für die Stadt nochmal gefragt haben, wie viele Gänge brauchen wir wirklich? So, beim Mountainbike ist das immer mehr geworden und beim Rennrad. Und jetzt haben wir zwei Ganggetriebe, die mit dem Motor kombiniert werden für die Stadt. Ein Gang zum Anfahren, ein Gang für die Reisegeschwindigkeit. Berlin ist flach. Die meisten Metropolen sind flach. Urbanes Radfahren findet ja nicht im Hochgebirge statt.
Ich jag dich mal durch die Müggelberge.
Ja, jetzt mal ruhig, Brauner. Also ist das schon so. Also natürlich, wenn weit und breit kein Berg ist, dann wird eine Bürgersteigkante auch zu einem Koll. Das ist klar. Aber es ist schon so, dass man in der Innenstadt eigentlich wirklich mit zwei Gängen und Motor klarkommt. Und da gibt es jetzt einfach Getriebe, die genau das aufgreifen.
Mit zwei Gängen soll es durch die Welt jetzt nur noch gehen?
Ganz genau. Das ist eine sehr schöne Einleitung, Dankeschön. Ja, ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, als unsere Ingenieure mit der Idee um die Ecke kamen. UTGear H2 heißt das gute Stück und das ist ein Aufsteck- oder Aufsatzgetriebe für E-Bikes mit Hecknabenmotor. Und genau da steckt der Kniff drin, nämlich der Fakt, dass das E-Bike unser natürliches Pedalieren unterstützt. Und im Alltag ergibt das dann am Ende den Fakt, dass Schaltungen mit vielen Gängen sehr oft, wir sagen, spazieren gefahren werden. Weil man benutzt so seine zwei, drei Gänge vielleicht oder manchmal auch nur einen. Und die anderen, die trägt man mit durch die Gegend. Das hat natürlich zur Folge, dass der Anwender eine unnötige Komplexität vor sich hat, aber vor allem im Alltagsbetrieb, wenn es um Wartung geht und Zuverlässigkeit, da sind natürlich viele Gänge nicht ganz so wartungsfreundlich wie nur zwei.
Thomas, vor zwei oder drei Jahren waren wir schon mal hier und ist uns das Rad schon aufgefallen. Wir hatten dann mit deinen engagierten Mitstreitern ja gut sprechen können und die haben ja aus eigenem Erleben, sprich für eigene Kinder, das Ganze mitkonstruiert. Toni, nach so einer erfolgreichen Karriere in deinem Leben hätte man natürlich nicht gedacht, dass man dich jetzt hier bei Kinder und Jugend wiederfindet. Hat das einen Zusammenhang?
Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung für mich als ehemaliger Radsportler, aber auch als Vater von zwei Töchtern. Die Idee, auf dem Kinderfahrradmarkt was zu verändern, kam eigentlich bei der Kaufsituation für das Fahrrad meiner ersten Tochter. Da muss ich sagen, war ich doch relativ enttäuscht, was der Kinderfahrradmarkt vor noch wenigen Jahren zu bieten hatte. Und so ist dann peu à peu die Idee entstanden, doch auch selber eine Marke zu gründen und ja, die Nachteile, die ich aktuell noch im Kinderfahrradmarkt sehe, zu verbessern.
Für mich ist Linebikes, so eben auch wie für Toni und Franz, einfach eine Firma, die jetzt für uns auch die Möglichkeit gibt, einerseits als Radprofis uns zu verwirklichen mit unserem Know-how, mit unserer Erfahrung, aber andererseits auch als Väter von unseren eigenen Kindern eine Zukunft mit zu kreieren. Und das macht uns wahnsinnig stolz und spornt uns unglaublich an.
Was hat sich denn verändert in der Zeit?
Ja, was hat sich verändert? Es hat sich ein ganz wesentlicher Milestone bei uns entwickelt. Wir sind über die Startlinie. Wir haben dieses Jahr unsere erste Saison. Unsere Fahrräder sind in der Größe 24, serienreif. Die 27,5 fallen gerade heuer aus der Spritzgussmaschine. Das heißt, die werden wir auch dieses Jahr noch ausliefern. Wir sind jetzt eine richtige Bike Company. Das hat sich schon mal sehr geändert.
Hatten wir eine gute Nase. Ja. Und jetzt heb nochmal davor, was ist das Wichtige, was ist das Besondere an dem guten Stück?
Also unser Credo ist über allem stehend Sicherheit durch Sichtbarkeit. Das ganze Konzept des Fahrrades ist darauf ausgelegt, dass Kinder in ihrer täglichen Mobilität das Fahrrad nutzen. Es ist keine Performance-Ballerkiste, es ist ein Fahrrad, das unsere Kinder von dem Alter 9 bis 16 Jahre jeden Tag zur Schule bringen soll, auch am 3. November. Sichtbarkeit ist das A und O, eine Erfahrung, die meine beiden Racer halt in ihren täglichen Trainingsrunden gemacht haben. Das Rücklicht ist permanent illuminiert, sodass halt Autofahrer die Kinder sehr früh wahrnehmen. Der Lack ist mit einem Glasmehl versehen, dadurch hat er eine erheblich höhere Reflexion, ähnlich wie wenn du mit der Taschenlampe oder mit der Autolampe aufs Verkehrsschild leuchtest. Und das gibt es halt in dem Bereich Nasslack oder Pulverlack nicht. Und damit punkten wir halt in dem Verantwortungsbewusstsein der Eltern und halt auch aller Verkehrsteilnehmer, Kinder einfach besser zu sehen und zu beachten und ihnen mehr Freiraum im Verkehr zu schenken.
Was ist Ihnen besonders aufgefallen?
Also was ich super spannend finde, ist, dass das Fahrrad insgesamt deutlich vielseitiger wird, dass das Fahrrad intelligenter wird und dass das Fahrrad alltagstauglicher wird. Was ich zum Stichwort alltagstauglich besonders toll fand, ich habe selbst drei Kinder und es ist ein Produkt, habe ich gesehen, da geht es um die Sicherheit für Kinder bei einem Kinderrad im urbanen Straßenverkehr, also mit entsprechend reflektierender Lackierung, mit einer entsprechenden dauerhaften Beleuchtung.
Als Vater, als Großvater hat man ja so seine Sorgen und wenn man dann eine Kopfschmerztablette weniger nehmen muss und weiß, die Dinger sind sicherer geworden, das macht schon Sinn.
Definitiv und genau dafür sind Messen wie die Eurobike da, solche Produktentwicklungen, solche neuen Lösungen zu zeigen, damit der Handel, wir haben eine sehr starke B2B-Orientierung, diese Neuheiten sieht und sie dann relativ schnell zu den Kids nach Hause kommen.
Haben Sie das viel zu gute Wetter mitgebracht?
Wir freuen uns über Sonnenschein, denn dann wissen wir auch, wenn die Temperaturen etwas heiß sind, dass die Sonne über der Eurobike hier in Frankfurt lacht.
Der Rostocker Zoo lädt zur 27. inzwischen Klassiknacht ein. Das wird spannend, von Bernstein bis Gershwin. Ganz spannend, ganz unterhaltsam. Da kann man sich drauf freuen. Und ein Highlight ist die Sopranistin Lea Gordon.
Trotz wechselhaften Wetters war die 27. Klassiknacht im Rostocker Zoo restlos ausverkauft. Unter dem Motto On Broadway entführte die Norddeutsche Philharmonie Rostock ihr Publikum in die Welt der großen Musical- und Konzertklassiker. Auf dem Programm standen unter anderem Werke von Leonard Bernstein, dem Komponisten der West Side Story, sowie von George Gershwin und weiteren Broadway-Größen.
Transatlantik-Liner von New York nach London.
Wir machen Musik vom Broadway. Hinter all dieser Musik und diesem Spaß und stecken natürlich viele ernste Themen. Und all diese Komponisten haben bemerkenswerte Lebensläufe. Und aber das ist natürlich Musik, die mitreißt, die swingt, die uns auf der Bühne antreibt und die wir mit großer Lust und Freude machen. Und ein Teil dessen ist, was wir auch können und gerne machen.
Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der kanadischen Sopranistin Lea Gordon. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und mehreren stilvollen Kostümwechseln verlieh sie den Broadway-Klassikern zusätzliche Atmosphäre und begeisterte das Publikum. Auch der Regen zu Beginn konnte die Stimmung nicht trüben. Die Musikerinnen und Musiker zogen die Besucher schnell in ihren Bann. Dazu trug nicht zuletzt die besondere Kulisse bei. Mitten im Rostocker Zoo entsteht Jahr für Jahr ein Konzerterlebnis, das Kultur und Natur auf besondere Weise verbindet.
Die Botschaft ist eigentlich, dass unser Zoo Rostock nicht nur die Aufgabe Natur- und Artenschutz verfolgt, das ist eine Kernaufgabe und eine ganz wichtige Aufgabe, Forschung, Bildung, Wissenschaft, Macht. Nein, wir sind auch ein Ort der Kultur und machen wunderbare Veranstaltungen in unserem Zoo. Und die Klassiknacht ist natürlich das Highlight des Jahres, das musikalische Highlight. Und hier laden wir einfach ein, in einem Konzertsaal unter freiem Himmel Musik zu genießen. Und das ist total schön. Es kommen viele Menschen einfach zusammen, können netzwerken, können sich unterhalten, austauschen und können dann dazu noch in dieser wunderbaren Zoo-Atmosphäre himmlische Musik erleben.
Neben der Musik stand an diesem Abend auch ein Abschied im Mittelpunkt. Für den Chefdirigenten der Norddeutschen Philharmonie Rostock, Markus Bosch, war es die sechste und zugleich letzte Klassiknacht in Rostock. In den vergangenen Jahren hat er die Veranstaltung maßgeblich geprägt und gemeinsam mit dem Orchester das Publikum alljährlich verzaubert.
Als ich anfing, waren die Konzerte noch nicht ausverkauft. Jetzt habe ich gehört, es ist zum dritten Mal hintereinander ausverkauft. Das heißt, das Orchester und das Format ist wirklich angekommen in dieser Stadt. Und es ist seit Wochen ausverkauft. Und das ist eigentlich der schönste Lohn für die Arbeit, die man macht, dass so ein Format sich füllt und dass Menschen schon lange vorwissen, da muss ich dabei sein. Und das ist eigentlich die größte Bestätigung.
Mit dem Abschied von Markus Bosch endet zwar ein prägendes Kapitel der Klassiknacht, die Erfolgsgeschichte der Veranstaltung wird jedoch fortgeschrieben. Die Zusammenarbeit zwischen dem Rostocker Zoo und dem Volkstheater Rostock soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Und ganz verabschieden wird sich Bosch auch nicht. Als Gastdirigent bleibt er dem Volkstheater Rostock weiterhin verbunden.
Deutschland lokal. Vielseitig, interessant, mit vielen, vielen Beiträgen unserer Kollegen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Das war sie schon wieder, die Ausgabe für Juli 26. Wir sehen uns wieder.